hallo und herzlich willkommen zu Zeitgeld und Wirtschaft. Und zwar heute haben wir das erste Mal ein Debattenformat. Und zwar habe ich mir heute mal den Maurice Höfgen eingeladen und wir werden über Inflation reden. Hallo Maurice.
Hi, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, freut mich auch super, dass es geklappt hat. Vielleicht zum Anfang willst du dich kurz vorstellen. Was machst du, wer bist du und wie bist du zu deinen ökonomischen Erkenntnissen gekommen?
Klar, mache ich gerne. Also ich bin Maurice Höfgen, ich bin Ökonom. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Mythos Geldknappheit, eine Einführung darin, wie das Geldsystem funktioniert und in die MMT. Im ersten Teil, im zweiten Teil mache ich dann politische Schlussfolgerungen daraus, wie ich mir denn eigentlich so optimale Wirtschaftspolitik vorstelle. Wenn ich gerade nicht im Bundestag arbeite, dann drehe ich YouTube-Videos für den YouTube-Kanal Geld für die Welt. Gibt es auch ein Newsletter und einen Blog dazu. Und genau, das ist, glaube ich, so man zählt mich wahrscheinlich als Vertreter der MMT, kurz für Modern Monetary Theory, eine bestimmte Denkschule eben. Genau, soweit zu mir.
Alles klar, super. Vielleicht kannst du für die Zuhörer nochmal erklären, so was ungefähr die Idee von der MMT ist. Also wenn jemand das jetzt noch nie gehört hat, könntest du mal sagen, was versteht man darunter genau oder was sind da Vertreter oder wie lange gibt es das, so einen kleinen Rückblick?
Ja, also gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren, würde ich sagen. Ist sehr nah, ist eine eigene ökonomische Denkschule, etwa so wie die österreichische Schule oder der Postkeynesianismus oder die Neoklassik. Und ist dem Post-Keynesianismus sehr, sehr nahe inhaltlich. Das heißt, man beschäftigt sich sehr, sehr viel damit, mit nachfrageorientierten Theorien. Und was die MMT aber eigentlich sozusagen unterscheidet von allen anderen Denkschulen, würde ich mal sagen, ist, dass der Ausgangspunkt ist, wie funktioniert das Geldsystem heute? Das ist eine Beschreibung des Geldsystems, wie es funktioniert. Und darauf aufgebaut oder angelehnt dann eine Theorie darüber, über die makroökonomischen Zusammenhänge. Wie entsteht Arbeitslosigkeit? Wie entsteht Inflation? Wie entsteht Wirtschaftswachstum? Genau. Und das bringt eben Einsichten, die man dann ja wirtschaftspolitisch nutzen kann, weil man dann natürlich zur Empfehlung kommt, was sollte die Zentralbank machen? Was sollte der Finanzminister machen? Wie es andere Denkschulen, ökonomische Denkschulen eben auch machen. Ja. Und die populärste Einsicht ist vielleicht die, also das dann das auch noch zu sagen, dass die MMT eben zu der Schlussfolgerung kommt, dass ein Staat mit eigener Währung keine finanziellen Probleme hat. Er kann jederzeit alle Rechnungen bezahlen, er kann in eigener Währung nicht pleite gehen und er kann sich auch nicht durch die Steuereinnahmen finanzieren. Und dass eben aus der Tatsache, dass die Währung ein staatliches Monopol ist, ganz viel folgt nachher. Wer ist eigentlich wirklich für das Preislevel verantwortlich, für Inflation? Was hat der Staat eigentlich für einen Handlungsspielraum, was kann er sich leisten, was kann er sich nicht leisten. All das sind dann Sachen, die aus MMT-Sicht, aus MMT-Brille dann anders beantwortet werden als aus anderen Denkschulen. Das macht es, glaube ich, aber spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dein Buch Mythos Geldknappheit, das habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr interessant, dass man so ein bisschen den Einblick hat. Also wer da mehr lernen möchte, kann auf jeden Fall mal das Buch anschauen oder wer lieber den Videocontent macht, natürlich auch auf YouTube. Bei mir ist es ja so, wer das noch nicht weiß, ich bin ja ein Anhänger der österreichischen Schule, der Podcast dreht sich auch um die österreichische Schule und sag mal, die ist etwas älter, die gibt es schon seit, sag ich mal, dem 19. Jahrhundert, also ist ja auch ein interessanter Vergleich, dass man sagt, die Modern Monetary Theory ist eigentlich was Neueres und die österreichische Schule eher etwas Älteres, was eher ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und es wird sicherlich spannend zu sein, so bis jetzt zu sehen, wie die Unterschiede sind. Gut, da würde ich sagen, dann steigen wir doch gleich mal ins Thema ein und zwar, denke ich, sollten wir erstmal klären, was ist eigentlich Inflation? Ja, was ist die Definition davon? Und ja, vielleicht sollten wir erstmal so starten.
Ja, auf jeden Fall. Gerade weil, also über Inflation wird ja in letzter Zeit viel gesprochen. Und häufig wird dann, weiß nicht, die Energiepreise steigen oder so, dann nennt man das Inflation. Oder die Aktienmärkte steigen, dann nennt man das Inflation. Da wird so viel über Inflation gesprochen, man meint aber ganz andere Sachen häufig. Und deswegen ist es gut, dass wir sozusagen über die Definition reden. Und meine Definition wäre ein kontinuierlicher Anstieg des Preislevels auf breiter Front. Das heißt nicht nur, dass die Brötchen teurer werden oder das Öl, sondern wirklich auf breiter Front, dass alles teurer wird. Und zwar kontinuierlich, nicht einmalig. Wir hatten jetzt in Deutschland zum Beispiel diese temporäre Mehrwertsteuersenkung als Konjunkturprogramm. Wenn man die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 und von 7 auf 5% reduziert, reduziert sich auch das Preislevel. Das ist aber eine einmalige Niveauanpassung. Da würde ich nicht von Deflation zum Beispiel sprechen. Ebenso wie ich bei Steuererhöhungen, die dann das Preislevel erhöhen, nicht sagen würde, dass es Inflation wäre. Und als Maßstab, auch da streiten sich ja dann auch viele drum, würde ich schon sozusagen den Verbraucherpreisindex, die Konsumentenpreisinflation, so wie sozusagen das Statistische Bundesamt das wiedergibt, genau, gebrauchen.
Ja, also das heißt, du würdest schon sagen, dass deine Definition von Inflation sehr nahe an dem, also diesem Verbraucherpreisindex dran ist, dass man sagt, man hat einfach bestimmte Preise, so ein Durchschnittswarenkorb, den ein durchschnittlicher Bürger in Deutschland jetzt zum Beispiel verbraucht in einem Jahr und dann schaut, wie entwickelt sich dort das Preisniveau und wenn es gestiegen ist, die Preise im Vergleich zu vorher, würdest du sagen Inflation und sonst würdest du sagen, wenn sie gefallen sind, würdest du sagen Deflation. So kann man das so zusammenfassen.
Fast, also zum einen ist natürlich korrekt, dass dieser Warenkorb nie ideal ist, dass es Messfehler gibt, dass man nicht messen kann, ist das Produkt teurer geworden, nur weil der Preis sich erhöht hat oder ist die Qualität auch besser geworden. Aber das alles mal beiseite, würde ich auch nicht mitgehen zu sagen, nur weil der Warenkorb teurer geworden ist, ist das Inflation. Denn das kann auch sozusagen einmalig dadurch begünstigt sein, wie gesagt, dass man die Mehrwertsteuer erhöht. Das haben wir im Moment in der Inflationsrate mit drin. Da sind 1,52 Prozentpunkte Mehrwertsteuer mit drin, die das Statistische Bundesamt ausweist. Da würde ich eben sagen, nee, das ist nicht Inflation. Aber sozusagen diesen Indikator und on the long run würde ich schon sozusagen akzeptieren.
Okay, ja genau. Also bei uns, also ich sag mal in der österreichischen Schule, die gibt's ja wie gesagt schon lange und dort am Anfang war es auch noch so, dass die Inflation eigentlich eher als die Geldmengenausweitung definiert wurde. Lag auch daran, also wenn man davon gesprochen hat, hat man das gemeint. Das ist immer so wichtig zu wissen, dass man genau versteht, wovon gesprochen wird. Und ich glaube, wir sollten versuchen, da konsistent zu sein. Also ich versuche immer zu sagen, also wenn es um die Ausweitung der Geldmenge geht, dann rede ich von Mengeninflation und sonst Preisinflation, am besten Verbraucherpreisinflation, weil es gibt ja auch Preisinflation, sage ich mal, in Aktien, Immobilien und so weiter. Das sind ja auch Preise. Und da ist es dann mehr so Assetpreisinflation, sage ich mal, auf Neudeutsch. Das ist, glaube ich, schon mal so ein großer Unterschied so in den Denkschulen, dass die österreichische Schule, die schaut eher da erstmal auf die Geldmenge und überlegt dann, was passiert. Und die MMT hat da eher, oder die Mainstream-Ökonomie auch, hat ja mehr diese andere Definition. Jetzt würde mich noch was bei dir interessieren, wenn du gesagt hast zur Inflation. Würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt so einen kurzfristigen Effekt hat, also zum Beispiel, dass die Inflation, sagen wir mal, steigt von 2% auf 4% und geht dann wieder runter auf 2%, würdest du dann sagen, das ist dann keine Inflation, auch wenn es ein temporärer Effekt ist? Oder was ist, wenn es halt einmal 4% und dann wieder 2% hochgeht? Ist es dann für dich quasi nur ein temporärer Effekt und nicht als Inflation zu werten oder würdest du es trotzdem damit reinzählen?
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht mit reinzählen. Also das, um das Beispiel Mehrwertsteuer zu nehmen, dann ist die Inflationsrate, wenn man die Mehrwertsteuer gesenkt hat, konnte man auch ziemlich gut sehen, sieht man, wenn man sich das im Statistischen Bundesamt anguckt, da geht es einmal das ganze Niveau 1,52 Prozentpunkte runter. Da sind wir sogar in negative Inflationsraten gerutscht, minus 0,3, minus 0,5, minus 0,8. Das war zweites Halbjahr 2020. Ja. Dann hat man die wieder erhöht zum Januar 2021 und dann ging es wieder sozusagen niveauartig einmal nach oben auf, weiß nicht, 1,5, 1,8 oder so. Und genau, da würde ich sagen, nee, das sind einmalige Niveauanpassungen, das ist nicht Inflation.
Okay, das ist gut, dass wir es geklärt haben. Dann kommen wir doch gleich mal zum ersten Punkt. So, wodurch entsteht Inflation, sag mal, in der MMT?
Na, häufig haben wir ja damit zu kämpfen, dass uns vorgehalten wird, sozusagen, die MMT würde die Inflation ignorieren, nur wenn wir sagen, ja, also ein Staat mit eigener Währung kann sich alles leisten, was in eigener Währung zum Verkauf ist. Dann wird das sozusagen MMT mit Vollgaspolitik gleichgesetzt. Das ist gar nicht so, aber selbst redend akzeptiert jeder MMTler, dass eine Vollgaspolitik, also der Staat haut richtig viel Kohle raus, wir verdoppeln Hartz IV und der investiert bis zum geht nicht mehr, bis die Wirtschaft voll ausgelastet ist, dass das sozusagen die Wirtschaft, ja wie gesagt, überhitzen kann und zu Inflation führen. Das ist völlig korrekt. Das ist dann sozusagen nachfragegetrieben, dass die gesamte Nachfrage in der Wirtschaft so groß ist, dass die Produktionsseite nicht mehr hinterherkommt. Also wenn dann auch Vollbeschäftigung im Arbeitsmarkt ist und der Straßenbauer hat noch vom Staat einen Auftrag bekommen, noch eine Straße zu bauen, aber der findet gar keine Leute mehr, um das zu machen oder kommt nicht mehr an Materialien, dann wäre das sozusagen der Punkt, an dem die Wirtschaft überhitzt und Inflation entsteht. Das wäre die Nachfrageseite. Die ist aber, wenn man ehrlich ist, aus meiner Sicht zumindest seit 20, 30 Jahren in der Eurozone als Ganzes gar nicht mehr so relevant oder nicht relevant gewesen, weil wir hatten extrem hohe Arbeitslosigkeit. Die Eurozone war nie unter 7% Arbeitslosigkeit. Zum Vergleich, Japan steht bei 2,6, 2,8 irgendwie so. Das heißt, wir haben da extrem viel sozusagen Slack, sagt man dann im Englischen, also Spielraum noch, freie Ressourcen, die noch gebraucht werden können. Und dann gibt es noch die Angebotsseite. Angebotsseite kann auch Inflation, Inflationsdruck entstehen. Wir sehen das gerade, wenn die Energiepreise steigen, weil es irgendwie Knappheit beim Gas gibt, weil OPEC, das Ölkartell, einfach höhere Preise diktiert oder wenn zum Beispiel die Holzernte schlecht ist, das hatten wir jetzt in Kanada, dann steigen auf einmal die Preise für Holzpaletten und für Altpapier und all sowas. Auch das ist sozusagen, erhöht dann die Kosten der Unternehmen, die wollen profitabel sein und wollen ihre Profite nicht verlieren und das führt dann dazu, dass sie die Kosten in Form höherer Preise weitergeben. Am wichtigsten sind hier allerdings die Löhne. Warum sind die am wichtigsten? Weil die eben auf jeder Ebene der Produktionsstufe, der Wertschöpfungskette sozusagen anfallen. Also wenn man den Baum fällt, wenn man ihn verarbeitet, wenn man ihn transportiert, bis er dann zu einer Holzpalette verarbeitet wird oder sonst noch was. Beim Händler müssen Leute arbeiten. Überall arbeiten Menschen und werden bezahlt und sind natürlich Kostenfaktor für die Firmen. Und wenn man die Löhne, wenn die Löhne über den Produktivitätszuwachs steigen, dann kann das auch zu Inflationsdruck führen. Diese Angebotsseite und diese Nachfrageseite unterscheiden wir sehr stark, weil davon abhängt, was denn die Gegenmaßnahmen sind. Wenn die Energiepreise steigen, wie jetzt zum Beispiel, dann ist sozusagen ist völlig egal, ob der Staat mehr oder weniger ausgegeben hat. Das ist dann eine Folge von Industrie, von Wettbewerb, von Energiepolitik und nicht eine Frage nur von Staatsbilanz, von haben wir zu viel ausgegeben oder zu wenig ausgegeben. Jetzt im Fall von Energie stimmt sogar das Gegenteil, weil wenn es ist jetzt nicht so, der Staat hat zu viel ausgegeben, deswegen Inflation, sondern hätte der Staat in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben, um zum Beispiel Wind- und Solarenergie voranzubringen, wären wir sogar gar nicht so stark abhängig von Ölimporten und Gasimporten und dann würden uns die Preissteigerungen heute gar nicht so treffen. Deswegen muss man immer da genau unterscheiden, was kommt woher und dann schließen sich daran die Gegenmaßnahmen, die Therapien an. Ja, so weit würde ich es, glaube ich, sagen. Und eine Ergänzung noch, egal woher es kommt, der Staat hat einen sehr großen Einfluss auf das Preislevel als Ganzes, weil er a. sehr viele Preise selber macht, weil er den Mindestlohn festsetzt, weil er die Wettbewerbsstruktur beeinflusst, weil er die Konjunktur beeinflusst, weil er das Steuersystem beeinflusst, die Zinsen, öffentliche Güter bepreist und so weiter und so fort. Und das beeinflusst das Preislevel natürlich sehr stark. Und das muss man, wenn man über Gegenmaßnahmen denkt, wird häufig sehr wenig über den Staat gesprochen, aber er hat einen sehr großen Einfluss darauf. Vielleicht soweit.
Wie ist es denn bei der MMT? Hat da die Geldmenge was mit Inflation zu tun? Und wenn ja, wie?
Ja, tatsächlich interessiert uns die Geldmenge nicht. weil wir sie nicht als relevanten Indikator sehen. Um das zu erklären, Geldmenge ist ja eine Bestandsvariable, eine Bestandsgröße, wenn man so will. Also all das Geld, was es gibt, was auf unseren Konten liegt und was wir irgendwie in der Tasche rumfliegen haben, das kann man, wenn es alles auf einen Haufen zusammenbringt, dann hat man einen großen Haufen, das ist die Geldmenge. Und wenn man da jetzt, wenn jetzt unser neuer Finanzminister Christian Lindner hingeht und in der Schubkarre dann auch mehr Geld draufpackt, die Geldmenge also erhöht, macht das dann was mit den Preisen beim berühmten Bäcker Lutze oder bei wem anders? Und da würden wir eben sagen, nein. Es passiert erst etwas, wenn jemand hingeht zu diesem Haufen, das Geld wegnimmt und das Geld dann ausgibt. Und das ist eben die Nachfrage. Die Nachfrage ist also die Flussgröße, die verändert sozusagen was in der Wirtschaft und nicht die Bestandsgröße. Deswegen, ja, man kann die Geldmenge ausweiten, indem man zum Beispiel Hartz IV verdoppelt und dann die Leute, die Hartz IV bekommen, die haben üblicherweise eine sehr hohe Konsumquote und wenn die das dann alles ausgeben, dann können die Wirtschaft überhitzen und dann kann ja mehr Geldmenge durch mehr Staatsausgaben zu mehr Nachfrage, zu Inflation führen. Das ist akzeptiert. Aber es kann auch so sein, dass wir die Geldmenge lassen, wie sie ist und den Leuten, die Leute sozusagen jetzt an Weihnachten alle los gehen, vor dem Lockdown nochmal alle schnell konsumieren wollen, alle was kaufen wollen und ihr Geld, ihre Ersparnisse vom Konto räumen und es ausgeben, dann hat sich die Geldmenge nicht verändert, aber die Nachfrage hat sich verändert und man hat Inflation. Und deswegen sagen wir einfach, die Geldmenge als Indikator ist egal, weil er kein guter Indikator ist, um zu verstehen, wie sich denn die Nachfrage verändert. Man sollte auf die Nachfrage gucken. Und weil man eben auch bei Geldmenge sehr stark unterscheiden muss, was man denn meint. Also wenn die EZB zum Beispiel mit ihrem großen Anleihekaufprogramm den Banken neue Zentralbankguthaben verschafft und ihnen die Staatsanleihen abkauft, dann steigt sozusagen die Zentralbankgeldmenge. Das macht aber recht wenig nachher mit der Realwirtschaft, macht wenig aus beim Bäcker Lutze und beim Straßenbauer. Und deswegen sagen wir, Piano mit der Geldmenge ist nicht so ein guter Indikator. Lass uns lieber auf was anderes gucken. Und auch letzter Grund, weil zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die ja für Inflation theoretisch zuständig ist, ganz praktisch eigentlich zuständig ist, ist ihr Mandat, stabile Preise, weil ihr die Geldmenge selber egal ist. Wenn sie ihre geldpolitischen Beschlüsse fasst, guckt sie nicht auf die Geldmenge und sagt auch danach in der Pressekonferenz nicht, wie sich die Geldmenge verändern wird. Sie hat auch gar kein Ziel, dass es eine bestimmte Geldmenge gibt. Ihr geht es nur um die Preise, vor allem um den Zins, dann Interbankenmarkt und so weiter und so fort, Anleihepreise. Dann wird es ganz schnell komplex werden, aber ganz grob geht es hier sozusagen um den Preis, um die Zinsen, nicht um die Geldmenge. Und genau, deswegen halten wir von der Geldmenge als Erklärungsvariable für Inflation nicht so viel.
Verstehe. Also ich meine, in der österreichischen Schule ist es ja eigentlich sehr ähnlich, muss man sagen. Also ich stimme dir eigentlich in dem Punkt wirklich zu, dass ich sage, die gerade in der Mainstream-Ökonomie wird zu sehr kurzfristig vor allem auf die Geldmenge geschaut. Also es wird halt geguckt, okay, wie viel Geld wurde jetzt quasi gedruckt? Und wenn du sagst, okay, wie wirkt sich jetzt die zusätzliche Geldmenge auf die Verbraucherpreise aus, dann ist dieser Zusammenhang nicht so ganz eindeutig, wie er vor allem nicht im Zeitraum, in dem er passiert. Wo wir uns aber, glaube ich, unterscheiden ist, dass in der österreichischen Schule das Ganze halt über diesen Cantillon-Effekt erklärt wird. Also dass man sagt, man hat diese neu erschaffene Geldmenge. Und es ist völlig klar, wenn ich jetzt eine Gelddruckmaschine im Keller habe und mir hunderte Milliarden drucke, aber dieses Geld niemals ausgebe, niemals für irgendwas verwende und auch wichtig, dass meine Entscheidungen beeinflusst, weil ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe jetzt mehr auf dem Konto quasi und kann deswegen jetzt mehr ausgeben oder so oder kann höhere Risiken eingehen. Also wenn es tatsächlich überhaupt keinen Einfluss hat, dann ist es natürlich richtig, dass die Geldmenge, dass sich de facto die Geldmenge nicht ändert und die Preise auch nicht. Wo uns aber schon unterscheiden ist, glaube ich, dass über diesen Mechanismus, über den das passiert. Also in der österreichischen Schule ist es ja so, wir schaffen dieses Geld und ich sag mal, im Fiat-System ist es eigentlich ja immer so, dass wenn dieses Geld geschaffen wird, dann wird es auch meistens relativ schnell von jemandem wieder verwendet. Ja, also zum Beispiel nimmt einen Kredit auf und schafft damit irgendwas an. Oder es wird verwendet, um in Anleihen zu investieren, in Aktien zu investieren oder eben, wie wir es zum Beispiel in den USA gesehen haben, direkt quasi als Helikoptergeld, sagt man ja auch, also wirklich direkt quasi als Airdrop, ja, für die Krypto-Leute oder so, für Gamer, ja, so quasi abgeworfen wird auf die Leute. Und dann muss man eben genau schauen, wer bekommt dieses neue Geld zuerst? Und der hat den massiven Vorteil, weil der hat dieses neue Geld bekommen und die Preise sind noch nicht gestiegen in der Wirtschaft. Und mit der Zeit breitet sich dann dieses Geld aus. Also sagen wir mal eben der liebe Bäcker Lutze, ja, der hat jetzt das Geld bekommen, weil ich hatte davor, habe ich gerade so quasi meine Kosten decken können. Und jetzt habe ich auf einmal mehr Geld, jetzt kaufe ich mir vielleicht mal ein extra Brötchen und jetzt hat der Bäcker mehr Geld und der kauft sich jetzt das, was er haben wollte und so weiter. Und dann geht es quasi durch und irgendwann hast du halt so einen Punkt, wo das Ganze mehr gleich ist. Das ist dein Lohn vielleicht schon gestiegen, aber dein Einkommen ist dein Lohn, der ist vielleicht schon gestiegen, aber deine Kosten sind auch schon gestiegen. Das heißt, du bist irgendwie bei der Mitte und irgendwann hast du halt die Gelackmeierten und das sind dann die Leute, deren Kosten schon gestiegen sind, aber deren Lohn noch nicht angestiegen ist. Und deshalb glaubt die österreichische Schule eben, oder ich auch persönlich glaube, dass das einen sehr, sehr umverteilenden Effekt einfach hat. Also wenn man sagt, man hat eine Geldmenge, die einfach erzeugt wird und vor allem, wie es ja bei uns passiert ist, es werden Anleihen gekauft und auch Anleihen von großen Unternehmen. Ja, es wird Geld an den Staat gegeben. Da kommt es dann eben darauf an, wie verteilt der Staat das Geld? Gibt das direkt den Leuten, die wenig Geld haben oder fließt das Geld eher an Leute, die schon reicher sind? Da muss man dann ganz genau hinschauen. Und durch diesen Effekt hat man dann eben eine massive Umverteilungsfunktion und ich würde sagen, tendenziell eher an Leute, die bereits mehr Geld haben, beziehungsweise nicht Geld, sondern Vermögen haben, also mehr Häuser, Immobilien, Aktien besitzen. Denn diese Werte steigen im Wert, während das Geld im Wert sinkt. Und gerade ärmere Leute haben meistens im Verhältnis zu ihrem Vermögen sehr viel Bargeld und werden dadurch ja enteignet. Siehst du das auch so oder anders?
Lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir zu dieser Verteilungsfrage kommen, einen kleinen Tippelschritt noch zurück zu der Frage, wie denn die Inflation entsteht. Weil mich würde interessieren, ich habe vor kurzem ein Reaktionsvideo auf Hans-Werner Sinn aufgenommen. Und Hans-Werner Sinn hat ein neues Buch geschrieben, Die wundersame Geldvermehrung. Und da ist sein Argument ganz sozusagen runtergebrochen. Schaut an, seit irgendwie in den letzten 13 Jahren hat sich die Geldmenge versiebenfacht, durch die Anleihekaufprogramme vor allem. Also er bezieht sich dann auch eben auf die Zentralbankgeldmenge. Und jetzt im Interview sagt er dann, schaut an, jetzt stehen wir hier bei 5,2% Verbraucherpreisinflation. Also hatte ich recht. Und da würde ich eben sagen, das Argument finde ich schwierig, wenn man 8 Jahre lang eben keine nennenswerte Verbraucherpreisinflation hatte. Wir haben nicht mal das 2%-Ziel erreicht. Also die EZB hat ihr 2%-Ziel häufig unterschritten. Und jetzt braucht es eine Pandemie, wo die Lieferketten kaputt sind. Jetzt braucht es steigende Energiepreise. Jetzt braucht es steigende Gaspreise und Ausfälle irgendwie bei Holz und so hatten wir bei Gerste. Plus in Deutschland diese Verzerrung durch die Mehrwertsteuer, die 6 Monate gesenkt war, dann 6 Monate erhöht. Und jetzt eben im zweiten Halbjahr 2021 wurde immer sozusagen das Preisniveau bei höherer Mehrwertsteuer verglichen zum Preisniveau mit gesenkter Mehrwertsteuer. Also war die quasi doppelt drin, einmal verringert und einmal erhöht. Da würde ich eben sagen, das ist keine vernünftige Beweisführung dafür, dass sozusagen die Versiebenfachung der Geldmenge nur unter solchen Bedingungen jetzt zu 5,2% Inflation führt. Da würde mich mal deine Sicht interessieren, ob du auch sagst, okay, das ist problematisch, das Argument, was Hans-Werner Sinn da macht, und das würdest du in der Art auch nicht mitgehen, oder wie ist deine Sicht da drauf?
Ich stimme dir zur Hälfte zu. Also ich würde sagen, es ist ein sehr problematisches Argument zu sagen, hey, die Geldmenge hat sich verhundertfacht und Preise sind um 3% gestiegen, deshalb habe ich recht, weil ich habe die Inflation vorhergesagt. Da würde ich sagen, nee, also das ist mir viel zu ungenau, weil du nicht genau erklären kannst, wie dieser Prozess vonstatten geht. Also, weil wir haben ja schon etabliert, es reicht nicht zu sagen, ich erschaffe Geld. Das Geld muss irgendwie in Umlauf kommen, sonst passiert überhaupt gar nichts, was Preise angeht. Ja. Wo ich ihm aber in gewisser Weise schon zustimmen muss, ist, dass ich glaube, er auch mit seiner Definition von Inflation auch andere Sachen mit einbezieht. Also zum Beispiel eben Assetpreisinflation. Und wenn wir uns da die Zahlen anschauen, dann muss man schon sagen, da kommt man schon eher hin. Also ich habe mir das ja auch mal angeguckt in der Eurozone oder so. Da haben wir ja seit Einführung ungefähr, sagen wir mal, 7-8% Geldmengeninflation pro Jahr gehabt. Und wenn man sich anschaut, wie sind die Immobilienpreise gestiegen in der Zeit, wie sind die Aktienpreise gestiegen in der Zeit, da muss man sich ja doch, muss man doch sagen, da kommt man schon eher hin. Ja? Also man muss schon sagen, vielleicht ist nicht alles direkt in die Konsumgüter geflossen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir viele Innovationen haben, viele Sachen auch quasi dematerialisiert worden sind. Also ich habe heute quasi mein iPhone und dort ist alles drin, was ich brauche. Und ich muss mir diese ganzen Konsumgüter gar nicht mehr kaufen. Das heißt, wir hatten massive Deflation. Also Deflation im Sinne von Preissenkungen für Konsumgüter, also gerade alles, was mit Elektronik zu tun hat, Digitalisierung und so weiter. Und deshalb sieht man auf diesen Konsumgütern einfach diese, da kommt das Geld zwar auch an, aber dadurch, dass die Preise sinken, durch diese Innovation und so weiter und durch mehr Arbeitsteilung, ja, China kommt immer mehr, macht mehr aus, Arbeitsteilung steigt, Produktivität steigt dadurch und so weiter, geht dieses Geld eben, man sieht es dann eben eher an den Aktien und an den Immobilienpreisen und dort fließt das Geld auch eher hin. Das habe ich zumindest das Gefühl. Und gerade wenn man das immer so weitermacht, dass man sagt, die Leute, die eh schon reicher sind, ja, oder sogar in Deutschland könnte man sagen, die Leute, die älter sind, weil sie einfach früher schon Immobilien gekauft haben, zu einem Zeitpunkt, wo man sich das noch eher leisten konnte und Aktien schon vorher gekauft haben, vor langer Zeit, die haben dann auch mehr Geld, und wenn dann quasi die Immobilienpreise noch mehr steigen, dann sind die jetzt nicht die Ersten, die sagen, wow, jetzt ist es wieder meine Immobilie wieder um 10% gestiegen und diese Immobilie dann veräußern oder eine neue Hypothek aufnehmen und damit dann anfangen, Playstations zu kaufen. Ja, das passiert nicht, sondern es ist ja eher so, dass die Leute, die ärmer sind und dann Geld kriegen, die Inflation dann anheizen. Ja, das wäre so mein Erklärungsversuch für diese Aussage.
Ja. Verstehe, ja. Wobei man hier dann nochmal unterscheiden muss, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Unterscheidung, zwischen den Auswirkungen der Anleihekaufprogramme der EZB und der Entscheidung, Nullzinspolitik zu fahren. Denn ein Wirkungsmechanismus ist natürlich Nullzinsen. Das treibt die Leute dann zum Beispiel in risikoreichere Assetklassen wie Aktien, wie Immobilien. Und das andere sind die Anleihenkäufe, die die Zentralbankgeldmenge im Bankensektor erhöhen. Aber das ist eben wichtig, die Banken nicht diese Zentralbankgeldmenge weiterverleihen oder sonst noch was. Deswegen, wenn man auch M0 und M1, M2, M3 vergleicht, sind es auch ganz andere Wachstumsraten. Aber ich würde dir grundsätzlich zustimmen, dass vor allem sozusagen die Nullzinsen dazu führen, dass wir Asset Price Inflation haben, auf jeden Fall. Wenngleich man immer fragen muss, also wäre sozusagen die Antwort darauf positive Zinsen. Denn positive Zinsen, oder wenn die, ich sag mal jetzt so ganz überspitzt, wenn die Reichen, ja, wenn die Reichen ihr Geld vom Konto runterräumen müssen und in Aktien packen, damit sie sozusagen reicher werden, dann gehen sie auch Risiko ein. Und das ist ja auch okay. Bei positiven Zinsen, vor allem bei positiven Realzinsen, würden sie reicher werden, ohne dafür ins Risiko zu gehen. Das heißt, Nullzins sorgt eigentlich schon dafür, dass derjenige, der Geld hat und es einfach auf dem Konto liegen hat, nicht einfach so reicher wird, sondern er muss zumindest ins Risiko gehen. Genau, und bei den Anleihekäufen ist es natürlich so, wie du richtig gesagt hast, dass die EZB, wenn sie Unternehmensanleihen kauft, dann pusht sie den Preis von Unternehmensanleihen nach oben und das stellt die Unternehmenseigentümer besser und das Unternehmen an sich natürlich. Gleiches bei den Staatsanleihen, die sie kauft. Das drückt dann sozusagen die Rendite. Dann können die Finanzminister sich günstiger Geld besorgen und es dann ausgeben. Ja.
Ja, genau. Also ich denke, was da wichtig zu verstehen ist, ist halt auch, dass es eben ungleich ist. Also dein Kommentar mit dem, dass man sagt, sie müssen Risiko eingehen oder sie müssen mehr Risiko eingehen, das stimmt. Aber ich sehe das eben nicht als positive Sache, denn diese Zinsen, die kriegt ja auch derjenige, der ärmer ist, also der vielleicht weniger Geld hat und vor allem mehr Bargeld hält, prozentual zum Vermögen. Das heißt, es ist eigentlich ein Effekt, meiner Meinung nach, der zu mehr Vermögensgleichheit führt. Wenn wir jetzt sagen wir mal ein Extrembeispiel, es gäbe keine Aktien und Immobilien, dann würden alle ihr Geld auf dem Konto halten, alle würden denselben Zinssatz bekommen und keiner wäre besser gestellt als jemand anderer. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, Aktien zu haben und diese Aktien steigen im Preis, zum Beispiel durch Zentralbankpolitik, dann ist es so, dass nur bestimmte Menschen einfach in der Lage sind, aufgrund ihres Einkommens überhaupt in Aktien zu investieren oder in Immobilien. Ja, natürlich ist es nicht 0 oder 1, ja, ist nicht schwarz-weiß, sondern das ist ein Übergang. Einfach, wenn ich weiß, ich habe bereits 5 Häuser und 3 Unternehmen, dann ist es für mich einfach leichter, ein Risiko einzugehen. Und für jemanden, der weiß, hey, wenn ich nächste Woche keinen neuen Auftrag finde, kann ich meine Familie nicht ernähren. Für den, der muss einfach mehr Geld in Bargeld haben, weil er einfach im Alltag viel höhere Risiken hat. Und so sehe ich da dieses Problem, dass wenn Aktienrenditen höher sind, als sie sonst gewesen wären, dann verschiebt sich diese Ungleichheit immer mehr. Und zweiter Faktor, Steuern. Also das darf man nicht unterschätzen. Also gerade in Deutschland haben wir ein wunderbares Beispiel. Da haben wir, gerade für reichere Menschen ist es so, Kapitalerträge werden irgendwie mit 25% plus Soli versteuert und Einkommen aber potenziell viel höher, potenziell 45% plus. Und dieser Effekt macht viel aus, denn gerade jüngere Leute, die jetzt versuchen quasi diesen Aktienmarkt einzustellen, müssen quasi, die haben ja nichts, das heißt, sie müssen Einkommen erwirtschaften. Dann selbst wenn sie gut verdienen, müssen sie irgendwie die Hälfte abgeben. Wenn man jetzt nicht nur Einkommensteuer, sondern auch noch Mehrwertsteuer und so weiter mit dazu rechnet, bist du ja sogar noch höher. Und dann damit versuchen dann quasi einzusteigen wieder in den Markt mit dem, was schon zur Hälfte reduziert wurde und dann noch versuchen, das aufzuholen. Das ist einfach massiv schwierig. Ja? Und zusätzlich kommt noch der steuerliche Effekt, dass Leute, die sehr reich sind und sehr viele Assets haben, die können sich einfach Geld leihen zu einem ganz niedrigen Zinssatz. Und zum Beispiel, die haben ein Grundstück, was 1 Million wert ist. Die leihen sich Geld, zum Beispiel 100.000. Und dann steigt das Grundstück wieder um 100.000 an und sie können wieder Geld aufnehmen und so weiter und zahlen halt quasi keine Zinsen, vielleicht 1% Zinsen oder irgendwas drauf und müssen nie Steuern zahlen, nie wirklich. Und das finde ich dann schon, ich habe das Gefühl, das führt einfach zu einer massiven Konzentration von Vermögen an die Leute, die bereits Vermögen sind. Mhm.
Ja, wobei man natürlich viel auseinanderhalten muss, also wie viel ist jetzt sozusagen Geldpolitik, wie viel ist Steuersystem und wie viel ist Staatsausgaben, ja oder nein. Aber das eine wollte ich noch sagen jetzt, also wenn man sich die Vermögensverteilung anguckt, die unteren 20-30% in der Vermögensverteilung in diesem Land, die haben gar kein nennenswertes Vermögen. Also da ist nicht viel Geld, was die zu 2% anlegen könnten oder wovon die Aktien kaufen könnten. Im Gegenteil, viele sind sogar verschuldet. Die haben ein negatives Nettovermögen. Das muss man schon mal mit einbeziehen. Und das Gedankenexperiment fand ich ja ganz nett. Es gibt jetzt sozusagen, dann machen wir Aktienmarkt nur so, machen wir zu und die haben die Geld nur auf dem Sparkonto, wirklich auf dem Girokonto oder Tagesgeld, was auch immer. Und jeder kriegt 2% Zins. Da würden natürlich diejenigen, die eine geringe Konsumquote haben und eine hohe Sparquote, die würden natürlich extrem davon profitieren und die nicht schon Schulden haben. Ja. Und man muss dabei immer bedenken, ich weiß, das ist, wirst du jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so zucken, das wird bei, war bei Hans Mendelssohn auch so, aber die Nullzinspolitik, auch wenn ich sie selber, also Nullzins finde ich gut, Anleihenkäufe würde ich, man bin schon nicht mal so ein großer Befürworter davon. Ich würde ja der EZB sogar das Mandat abnehmen für Inflation, weil ich sage, sie hat nur ein stumpfes Schwert, sie hat gar nicht das Instrumentarium, um Inflation wirklich zu steuern, lass das lieber die Fiskalpolitik machen. Aber selbst wenn wir das mal für einen Moment akzeptieren, dann ist es ja so, dass es in der Zeit, in der Krise, in der wir waren, schon geholfen hat, um zumindest Arbeitsplätze auch zu schaffen. Denn also, wenn die Zinsen günstiger sind, hat man diesen Kreditkanal, dann können Firmen leichter an Kredite kommen und investieren. Die Finanzminister konnten günstiger an Geld kommen, um Geld auszugeben. Das hat Jobs geschaffen. Das heißt, es gibt immer so ein bisschen diesen Widerspruch aus, ja, der Sparer bekommt Zinsen, aber der Sparer, der muss auch einen Job haben, um Einkommen zu haben, um überhaupt was zu haben, was auf sein Konto legt, was Zinsen erwirtschaften kann. Das muss man natürlich auch immer mit bedenken.
Ja, ich stimme dir völlig zu. Und wahrscheinlich müsste man auch genauer sagen, dass es am schlimmsten tatsächlich die Mittelklasse trifft. Also wie du richtig sagst, gerade Leute, die besonders hoch verschuldet sind, die sind betroffen, aber besonders hoch verschuldet sind eben nicht nur Leute, die besonders arm sind, sondern auch Leute, die besonders reich sind, weil die eben diesen Steuereffekt nutzen, dass sie quasi oft mit Schulden sich finanzieren und auch dieses Risiko einfach eingehen können, weil sie so viele Assets haben, die im Preis steigen, dass sie das quasi hinterlegen können als Sicherheit. Und deshalb glaube ich, gerade die Mittelklasse trifft, weil das sind ja gerade die Leute, die sparen können, die was auf die Seite legen können in Geld, aber eventuell noch nicht das massive Risiko eingehen können, voll in Aktien und Immobilien reinzugehen oder auch nicht das Wissen haben. Das ist natürlich auch ein Faktor, dass man sagt, eigentlich will man ja eine massive Arbeitsteilung haben. Das heißt, man will Leute, die sich spezialisieren auf Investments und auf Immobilien, gewerbliche Immobilien, private Immobilien, dass sie die möglichst effizient betreiben, möglichst effizient bauen. Man will ja eigentlich nicht, dass jede Person, gerade in der Mittelklasse, sich quasi 2 Tage in der Woche mit Investments beschäftigen muss, weil sie sonst quasi an Kapital verliert. Ja.
Ja, stimmt. Ich würde zum Beispiel aber das ist, ich nenne das jetzt nur, wir müssen das nicht ausdiskutieren, zum Beispiel Geld in Aktien anlegen, gar nicht als im volkswirtschaftlichen Sinne als investieren sehen, sondern eher als sparen. Denn also da wird natürlich sozusagen, dass die Firma, wenn sie die Aktien das erste Mal ausgibt oder wenn sie dann sozusagen neue Aktien ausgibt, dann nimmt sie Geld auf. Sonst werden die Aktien sozusagen nur im Privatsektor hin und her geschoben. Das ist kein Investieren, das ist ein Portfolioentscheidungen. Wie spare ich am besten das Geldanlage? Volkswirtschaftlich gar nicht so relevant und sinnvoll. Aber du hast natürlich recht. Also, man muss, ja.
Also ich würde noch einen Punkt dazu sagen. Ich sehe das nicht ganz so, weil das ist ja so, wenn du, dieses Argument gibt es ja immer mal wieder, dass man sagt, Aktien, keine Ahnung, wenn ich jetzt schon ein IPO gemacht habe, also wenn ich schon an der Börse bin, es gibt eine bestimmte Anzahl an Aktien, dann hat das quasi keine Auswirkung mehr, ob jemand investiert oder nicht. Das stimmt aber nicht ganz, weil der Preis unterscheidet sich dann von den Aktien. Ja. Und wenn sich der Preis unterscheidet, ist es für dein Unternehmen, hat es viel mehr Sicherheit, weil es zum Beispiel in einer schlimmen Phase, ja, es kommt irgendein Lockdown und jetzt müssen sie Ersparnis haben, dann können sie zum Beispiel neues Kapital eher aufnehmen auf dem Aktienmarkt. Sie können ihre Mitarbeiter eher bezahlen mit Aktien, ohne die Verwässerung groß zu machen. Und sie haben generell mehr Möglichkeiten, weil die Liquidität höher ist. Also wenn du ganz viele Leute hast, die handeln, dann können auch Leute, die Investoren sind, mit weniger Verlust verkaufen. Also wenn du halt 100 Millionen Leute hast, die Apple-Aktien traden jeden Tag, dann kannst du, selbst wenn du Millionen in Apple-Aktien hast, die quasi ohne Verlust verkaufen. Während wenn deine Aktie gar nicht öffentlich gehandelt ist und es 3 Leute gibt, die kaufen wollen, dann musst du Abschläge von 20-30% hinnehmen. Also es macht schon einen Unterschied, wie viele Leute investiert sind und wie hoch der Aktienpreis deines Unternehmens ist auf deine Finanzierungsfähigkeit.
Stimmt. Würde ich sogar zustimmen. Ich wollte nur sozusagen diese makroökonomische Unterscheidung einmal zwischen Sparen und Investieren machen, dass es im Detail fast schon eher mikroökonomisch eher noch Vorteile hat, sozusagen Aktienmarkt zu haben, statt nur irgendwie Anleihe oder irgendwie feste Beteiligungen oder sonst noch was. Völlig d'accord, bin ich sogar bei dir. Ich wollte nur mal den Punkt machen, dass es interessant ist, dass man auch häufig, wenn die Aktienmärkte steigen, ja, wenn man jetzt mal überlegt, wer ist denn da investiert eigentlich an den Aktienmärkten, dann ist eben nicht der kleine Mann mit seinem schmalen Taler, den er noch hat. Also auch, aber überwiegend nicht. Ja, überwiegend sind es Wohlhabende, überwiegend sind es auch Institutionelle, sind Rentenversicherungen, Pensionsfonds und so weiter und so fort. Und wenn die jetzt sozusagen, weil Nullzinsen, wie die EZB Nullzinspolitik macht, sagen, nee, also Geld auf dem Konto da liegen zu haben, habe ich keinen Bock mehr drauf, auch Anleihen bringt nichts mehr, wir gehen jetzt an den Aktienmarkt und mit mehr Geld auf den Markt gehen, dann steigen die Preise an diesem Markt, ja, die Aktienpreise steigen. Und dann würde man jetzt sagen, okay, die Reichen sind reicher geworden, aber die Reichen als Klasse, wenn man das jetzt mal einfach als eine große Kategorie nimmt, können natürlich nicht reicher werden, indem sie alle ihr Geld an den Markt bringen und es umverteilen. Denn also buchmäßig steigen dann die Aktienpreise, aber also Buchgewinne und realisierte Gewinne sind nochmal zwei Paar Schuhe. Das heißt, auch da muss man vorsichtig sein, dass sozusagen, nur weil die Aktienpreise steigen, heißt es nicht per se, dass es eine große Umverteilungsmaschine ist. Es kann auch viel Umverteilung innerhalb einer eigenen Klasse sein, innerhalb derer, die viel Geld haben und es da an den Markt bringen und sozusagen sich das hin und her tauschen. Genau, das muss man, also auch Linke machen häufig einen Fehltritt, dass sie einfach auf den Aktienpreisentwicklung gucken und sagen dann, ey, die sind alle so viel reicher geworden, Vermögensteuer besteuert die, wo ich sage, halt, also Moment, lass uns erstmal analysieren, was ist da überhaupt passiert und Piano.
Naja, nee, also ich kann dem auch was abgewinnen, dem Argument, dass es sowas geben kann. Ich glaube aber, dass der Aktienmarkt heutzutage ein bisschen schon in die Tendenz geht, dass gerade halt die Leute, die früher eingestiegen sind, länger dabei sind. Also wenn du jetzt halt die Zinssätze reduzierst, ja, nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, wenn du die Zinssätze reduzierst und dadurch mehr Leute Kapital aufnehmen können, um dann in den Aktienmarkt zu investieren und dann die Zinssätze permanent niedrig bleiben und die Niveaus permanent hoch bleiben, dann können alle, die zu diesem Zeitpunkt investiert waren, profitieren schon.
Ja.
Und klar, weil die können ja alle mit der Zeit, natürlich ist es richtig, dass wenn alle ihre Aktien verkaufen würden, wir wieder bei Null wären. Also ja, alle, keine Ahnung, du legst 100 Aktien auf den Tisch, die Leute kaufen sich's für 100, dann verkaufen sie es, dann fällt der Preis wieder auf Null. Ja, sie geht auf 100, geht auf Null und am Ende hat sich das Geld nur umverteilt. Das ist richtig.
Ja.
Aber zwischen den Leuten. Aber wenn du lang genug wartest, dann kann halt sich das Geld auch umverteilen zwischen den Leuten, die früher investiert waren und denen, die später investiert waren.
Ja, stimmt.
Und das passiert ja auch. Das passiert ja auch zum Beispiel bei Aktien, wenn du jetzt, was weiß ich, nimmst du Tesla oder so, die machen IPO, dann sind halt die Leute, die am Anfang dabei waren, die reichsten, die verkaufen dann irgendwann und dann haben die profitiert, aber auch nicht auf Kosten der anderen, weil du hast ja den langfristigen Prozess und jemand, der neu einsteigt, kann ja trotzdem profitieren, dadurch, dass die Aktie noch mehr steigt in Zukunft. Also ich glaube, das ist nicht wie so Reise nach Jerusalem, dass du sagst, irgendwann hört das Spiel auf und dann sind keine Stühle mehr da und jemand geht leer aus, sondern das passiert nur, wenn tatsächlich die Firma kollabiert und dann ist ja auch okay, dass die Leute Geld verlieren. Aber solange die unendlich weitergeht, kann es quasi unendlich lange durchrotieren, selbst wenn sich der Preis nie ändert. Die Leute verkaufen einfach an neue Leute und nehmen halt ihre 2-3% vielleicht mit im Jahr oder 8% oder 20% oder wie auch immer.
Ja, stimmt. Also sagen wir mal,
neue Leute kommen. So würde ich das, sehen.
Ja.
Aber gut, lassen wir mal auf das Thema Inflation zurückkommen. Also ich finde ja, ich würde nochmal gerne das Thema Lieferketten diskutieren, weil ich das eigentlich einen ganz interessanten Punkt finde, weil ich habe das Gefühl, in der Mainstream-Debatte und auch von dir habe ich das ja gehört, dass die Lieferketten einen Angebotsschock verursacht haben und dadurch die Preise gestiegen sind. Jetzt würde ich mal gerne, ich sage jetzt mal meine Perspektive dazu und dann kannst du vielleicht darauf antworten, das würde mich sehr interessieren. Also es ist ja so, dass wir gerade in den USA gesehen haben, dass wir eben dieses Helikoptergeld quasi an die Leute abgeworfen haben. Das heißt, wir haben gerade auch an Leute, die bedürftig waren, also wer das nicht weiß, da kam, ich glaube, zweimal gab es einen Scheck direkt quasi von der US-Regierung ausgestellt an individuelle Bürger mit einer gewissen Grenze vom Einkommen, aber die war auch relativ hoch. Also ein Großteil der Leute hat das tatsächlich bekommen. Und meiner Meinung nach ist das ja genau das, was du eigentlich beschreibst, das ist quasi so der Perfect Storm, weil jetzt hast du quasi sehr viele Leute, die ja tatsächlich auch eher nicht so wohlhabend sind, die dieses Geld auch brauchen in der Pandemie und jetzt geben die das aus. Gleichzeitig haben wir aber gewisserweise Shutdowns und so weiter und dieses Geld fließt jetzt in Konsumgüter vor allem, weil gerade Dienstleistungen und Reisen und so weiter sind jetzt erstmal nicht so verfügbar. Das heißt, es geht alles in Konsumgüter und die Leute sind zu Hause eingeschlossen. Das heißt, es geht hauptsächlich in Elektronik und so weiter. Was dann natürlich bedeutet, dass diese ganzen Produkte massiv in der Nachfrage steigen. Also es gibt jetzt, sag ich mal, zum einen statistische und auch anekdotische Daten. Also wenn du dir anschaust, zum Beispiel, was in der Gaming-Industrie passiert ist. Playstations sind so viel verkauft worden wie nie und trotzdem sind die immer noch doppelt so teuer. Und dann gibt es die ganzen statistischen Daten von den ganzen Autobauern und so, die haben Chipmangel und so weiter. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, dass ja, in gewisser Weise haben die Lockdowns auch was damit zu tun. Aber es ist nun mal so, dass wenn du einen massiven Nachfrageschock auslöst durch dieses ganze neue Geld, was in den Markt kommt, dann hast du erst Probleme mit den Lieferketten, weil dann die Nachfrage sich über Nacht verdoppelt und du auf einmal doppelt so viele Güter vor allem ja aus China herschiffen musst, wo diese Sachen größtenteils produziert werden. Und dann wird's knapp und dann wird's teuer und dann kannst du eben nicht einfach mal von heute auf morgen doppelt so viele Häfen bauen und doppelt so viele Frachtschiffe. Das braucht einfach eine gewisse Zeit und dann gehen die Preise hoch. Also meiner Meinung nach ist es ein bisschen fehlerhaft zu sagen, die Lieferkettenprobleme sind Ursache für die Preissteigerungen. Ja, also natürlich hast du immer das Problem Henne-Ei oder halt kannst du ja auch philosophisch diskutieren, was ist quasi der Ultimate Cause, ja? Also du kannst jetzt bis zum Anfang des Universums zurückgehen. Aber zu sagen, die Lieferketten sind schuld dafür, dass die Preise gestiegen sind, sind mir zu kurz. Siehst du das auch so?
Verstehe. Teils. Also erstmal analytisch gebe ich dir natürlich recht, dass die US-amerikanische Politik, wo man sozusagen, wie viel waren das, 2.000 US-Dollar, 1.400, irgendwie so.
Ich glaube, es waren einmal 2.000 und einmal 3.000, irgend sowas, also es waren zweimal auf jeden Fall.
Ja.
Das war schon viel Geld.
Ja, ich glaube 600 und 1.400, also 5.000 glaube ich nicht.
Oder so, das, kann gut sein.
Ist auch egal, kann man ja nachgucken, genau, wie auch immer. Analytisch gebe ich dir recht, ja, wenn man sozusagen Leuten das Geld gibt, plus dazu kommt, dass wir alle noch, weil wir zu Hause festhängen, auch unser Konsumverhalten ändern und mehr Playstation, mehr Laptops, mehr Elektronik konsumieren. Und dazu kommt, dass dann zwischendurch mal in Vietnam eine Produktion ausfällt, dass in China ein Hafen dicht gemacht wird, dass das beides sozusagen dazu beiträgt. Sowohl das Hafen zumachen als auch die vermehrte Nachfrage. Also es ist nicht immer nur schwarz und weiß, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Würde ich dir analytisch gar nicht widersprechen. Was das jetzt genau sozusagen größer war, Verhaltensänderungen oder diese Checks in den USA, von dem außerdem auch eine ganze Menge an Leute gegangen ist, die sehr verschuldet waren, die damit ihre Arztrechnungen und ihre, keine Ahnung, Mobilfunkrechnungen und so dann beglichen haben, ja. Weil die haben ihren Job.
Begleichen mussten.
Ja. Also, die haben dann ihren Job verloren, dann war das Einkommen weg, dann die Rechnungen sind weiter reingeflattert. Diese Schulden zu begleichen, ist dann erstmal natürlich nicht so nachfragewirksam, wie eine neue PlayStation sich zu bestellen. Aber analytisch würde ich sagen, also völlig d'accord, muss man genauso analysieren. Man hat Schocks auf der Angebotsseite, man hat Veränderungen auf der Nachfrageseite, man gucken, wie schnell kann die Produktion hinterherkommen. Ja, völlig richtig.
Ja, und dazu kam natürlich auch wieder so ein Umverteilungsproblem, aber da natürlich eher, sag ich mal, was jetzt die Haushaltspolitik und so weiter angeht, dass man halt die Hilfen auch gerade an größere Unternehmen und so geflossen sind, da muss man schon auch sagen, dass das natürlich auch was damit zu tun hat, ja, wenn dann die Leute, wenn gerade sehr viele Hilfen an größere Leute fließen und dann Hilfen direkt an Konsumenten, dann hast du halt so einen Perfect Storm, also da gebe ich dir auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir eigentlich relativ auch d'accord, also es ist nie das eine und es ist nie nur das eine und nie das andere, die MMT legt halt viel mehr den Fokus drauf, es sind die Schocks und die Mainstream-Ökonomie mehr. Es ist quasi nur das Geld, aber ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber
ja.
Zumindest würde ich sagen, langfristig, für die langfristige Preissteigerung kann doch eigentlich nur dann die Geldmenge verantwortlich sein, oder?
Oh.
Also, dass ich über 20, 30 Jahre steigende Preise habe, obwohl ich eine Produktivitätsverbesserung habe. Also kurzfristig gebe ich dir ja recht, dass ich sage, ich habe jetzt mal eine Lieferkettenproblematik, ich habe jetzt mal eine Energiepreiserhöhung und so weiter. Aber wenn wir davon ausgehen, dass unsere Produktivität ständig zunimmt, warum sollten dann die Preise 2-3% quasi steigen pro Jahr, wenn jetzt nicht, das Angebot wird ja nicht weniger, sondern mehr.
Ja, dann müsstest du davon ausgehen, dass aber sozusagen die Geldmengenausweitung sich konstant quasi, also ein Indikator wäre, der sich verlässlich auf die Nachfrage runterbricht. Ja, also da redet man dann, wenn man diese Quantitätstheorie da nimmt, dann über die Geldmengenumlaufgeschwindigkeit. Ja. Denn wenn nur die sozusagen verlässlich einzuschätzen ist, muss ja nicht ganz, kann auch eine Range sein, eine kleine, alles gut, dass man dann sozusagen Auswirkungen auf die Preise hat, wenn man dann auch sozusagen die Produktionsausweitung antizipieren kann, also die Menge, weiß ich nicht, auch wenn man das jetzt sozusagen retrospektiv sich mal anguckt, wann hat man dann die Geldmenge erhöht und wann haben sich deswegen sozusagen mit Verzögerung dann die Preise erhöht, ob das so eine gute Erklärungsvariable ist. Theoretisch, wie gesagt, grundsätzlich schon, also kann sozusagen Geldmengenausweitung, wie jetzt dann bei diesen Checks bedeuten, es gibt mehr Nachfrage und mehr Inflation, aber ich würde dann immer sagen, lass uns lieber auf die, also was, wenn man auch guckt, was soll sozusagen dann gute Politik sein, was leitet man daraus für eine vernünftige Politik ab, dann würde ich sagen, ist die Geldmenge kein vernünftiger Indikator, sondern dann würde ich eher auf Auslastung der Wirtschaft gucken, auf Arbeitslosigkeit, auf Flaschenhälse in den Lieferketten und eben auf Nachfrage, auf Konsumquote, auf Sparquote, auf Verteilung, auf all das und eben die Geldmenge eher außen vor lassen. Ja.
Aber dann, wie würdest du da dann erklären, dass wir quasi langfristig immer Inflation haben? Also würdest du das dann, weil wenn es nicht die Geldmenge ist, was ist es dann? Also ist es so, dass einfach das langfristig die Preise immer erhöht werden von der Politik oder dass wir immer mehr Richtung ineffiziente Arten der Produktion kommen und die Produktivität abnimmt? Oder wie würdest du es erklären?
Also das Entscheidendste ist, und auch die Graphen kann man sehr schön übereinander legen, ist die Lohnstückkostenentwicklung. Also die Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Und wenn die Löhne stärker steigen als die Produktivität, wenn wir zum Beispiel 4%, sagen wir, das ist übertrieben, wir werden nur 0,5% produktiver, aber die Gewerkschaften verhandeln jetzt 2,5% Lohnsteigerung und alle, die nicht in Gewerkschaften sind, sind auch leider sehr viele Leute, muss man sagen, die verhandeln das auch für sich raus und die Löhne steigen dann 2% stärker als die Produktivität. Dann heißt das für die Firmen, für jede produzierte Einheit gibt es sozusagen 2% mehr Lohnkosten und die wollen die natürlich weitergeben, um profitabel zu bleiben und dann steigen die Preise. Also steigende Nominallöhne über die Produktivität hinaus sozusagen sehr eng mit der Inflation verbunden. Auch, also in Deutschland hatten wir ja mit Schröder 2005, mit der Agenda 2010, den Versuch, die Lohnstückkosten massiv zu drücken. Also das wurde gemacht und hat auch dazu geführt, dass die Inflation sehr gering war, niedriger als in anderen europäischen Ländern. Und das hat Deutschland zum Beispiel zum Exportweltmeister gemacht, weil dann die deutschen Exportgüter relativ zu den spanischen und italienischen, französischen Exportgütern, die deutschen Autos wurden sozusagen bei gleicher Qualität günstiger als die französischen Autos, wenn man es mal runterbrechen will, den enormen Vorteil verpasst. Genau, also man muss vor allem auf die Löhne gucken. Ja. Aber andere Preise entwickeln sich auch. Also Bahnfahren wird immer teurer und so. Also auch der Staat erhöht seine Preise und erhöht natürlich auch die Löhne. Ne? Also die staatlichen Löhne sind ja auch sehr wichtig, sehr maßgebend im öffentlichen Dienst, bei Ländern und beim Bund. Und die sind auch genau ein Indikator, auf den man sehr gut gucken kann.
Okay, aber das finde ich interessant, weil wie können quasi die Löhne, also wenn wir jetzt wieder dieses Argument von vorher nehmen, du hast eine Kausalkette und du schaust jetzt an, es gibt A, B, C, D, E. Ja. Wie kommst du drauf oder wieso sind jetzt gerade die Löhne das, was diese Kette anstößt? Weil wenn man überlegt, was muss davor passiert sein, wenn die Geldmenge gleich bleibt und wenn die Marktsituation gleich bleibt, können ja nicht einfach die Löhne steigen. Weil wenn du versuchst, auf einem Markt, wo Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, deinen Lohn zu erhöhen, dann wirst du einfach nicht mehr eingestellt oder wirst entlassen, ja, wenn du einen höheren Lohn haben willst. So, das geht nicht, du kriegst ihn einfach nicht. Das heißt, ein höherer Lohn kann ja nur dann gezahlt werden, wenn deine Nachfrage steigt für deine Güter, ja, oder wenn deine, also je nachdem, was halt die Opportunitätskosten auch deines Arbeitnehmers sind, ja, was hat der für andere Möglichkeiten, aber wenn sich in diesem Markt nichts ändert, dann kannst du auch deine Löhne nicht erhöhen, sondern die kannst du nur erhöhen, wenn sich entweder deine Produktivität erhöht, ja, oder wenn, also deine persönliche, nicht die Gesamt, sondern deine persönliche, kannst du dann einen höheren Lohn verlangen, oder wenn du, wenn quasi jetzt mehr Geld im Umlauf ist, dadurch steigt, hast du eine höhere Nachfrage im Unternehmen. Dadurch, das führt dann dazu, dass die Konkurrenz um die Arbeitskräfte zunimmt und dadurch steigen dann die Löhne. Also das heißt, der Ursprung ist ja dann doch wieder die Ausweitung der Geldmenge. Oder wo ist dann der Ursprung? Nee. Dass die Löhne unendlich lange steigen können, einfach so.
Ja, würde ich sagen, ist der Ursprung der Produktivitätszuwachs, den wir ja haben. Auch wenn er sehr gering ist. Der muss aber gar nicht gering sein. Der könnte auch viel höher sein, wenn man vernünftige Industriepolitik machen würde und die Wirtschaft auslasten. Aber genau, also Produktivitätszuwachs, den die Gewerkschaften, da muss man eben auch auf Institutionen gucken, ja, Gewerkschaften dann sozusagen stellvertretend für ihre Belegschaft, die dann auch auf auf kollektive Produktivität oder auf sozusagen Gesamtproduktivität gucken, nicht nur die Produktivität eines Einzelnen und daraus dann eben Lohnforderungen ableiten. Ja klar, also die stoßen das an. Aber es kann natürlich auch andersrum angestoßen sein, dass eine Firma oder viele Firmen mit Marktmacht zum Beispiel die Preise erhöhen, weil sie einfach mehr Profit haben wollen. Weil sie sagen, ich bin so marktmächtig, wenn ich jetzt den Preis erhöhe, dann erhöhe ich sozusagen meinen Profit. Und dann können sozusagen die Gewerkschaften darauf wieder mit höheren Lohnforderungen reagieren. Das ist diese klassische Lohnpreisspirale, die von mehreren Seiten angestoßen werden kann. Und man hat ja nie die Situation, dass es keine Effekte gibt auf Angebots- oder Nachfrageseite. Also jetzt ist gerade mal sozusagen Pandemie und Energiepreise. Dann ist irgendwann sind irgendwie Handwerker oder Ingenieure knapp. Das wiederum macht dann was in anderen Bereichen. Also man hat überall sozusagen das Gleichgewicht. Also wir sind eigentlich konstant im Ungleichgewicht, würde ich nämlich sagen. Und über die Institutionen, die wir haben, mit Staat, mit Gewerkschaften, mit Arbeitgeberverbänden natürlich auch, gibt es immer wieder sozusagen dieses Gerangel um die Stücke vom Kuchen. Und das würde ich eben auch als Inflation beschreiben oder bei der Verteilung. Inflation ist vor allem ein Verteilungskonflikt. Jemand will mehr Lohn, um damit sozusagen mehr Stück vom Kuchen zu haben, oder die Firmen wollen mehr Profite, um ein größeres Stück vom Kuchen zu haben. Das ist also so ein Gerangel und das gibt es permanent. Und wenn die sich nicht einigen können und immer jeder will, fordert dann größere Stücke, obwohl der Kuchen dann nicht wächst, dann hat man eben Inflation. Ja.
Aber diese Erklärung verstehe ich tatsächlich nicht, weil wenn du jetzt davon ausgehst, wir haben eine fixe Geldmenge, also hatten wir ja auch in der Vergangenheit teilweise, also wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Goldstandard schaust, da hatten wir halt eine Geldmengenausweitung von 1,5% vielleicht, anstatt wie jetzt vielleicht 8%, kann man ungefähr sagen. Ja? Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, eine fixe Geldmenge, dann ist es ja so, dass es nominal, also wenn du dir nur das Geld anschaust, ist es unmöglich, dass alle Unternehmen mehr Profit machen, sondern einer macht mehr Profit und dann muss der andere weniger Profit machen. Das heißt, die Tatsache, dass alle können nicht ihre Löhne erhöhen, es geht nicht. Also wenn dann einer die Löhne erhöht, dann muss der andere die senken, sonst funktioniert das Ganze nicht. Real gesehen gebe ich natürlich recht. Also wenn du jetzt sagst, du hast Produktivitätsverbesserungen, dann ist natürlich so, dass du hast jetzt sagen wir mal 100 Menschen und 100 Güter. Jetzt hast du eine Produktivitätsverbesserung, dann hast du auf einmal 200 Güter auf 100 Menschen, dann sinkt im Schnitt der Preis pro Gut um die Hälfte. Ja, das ist klar, aber halt nominal gerechnet. Ja, das heißt, du hast dann, also nominal gerechnet ist die Summe immer noch gleich. Das heißt, die Güter werden günstiger und die Löhne, die du bekommst, sind immer noch gleich. Du kannst halt nur damit mehr kaufen. Also ich sehe nicht, wie eine Produktivitätssteigerung dazu führen soll, dass die nominalen Löhne ansteigen. Also dass ich tatsächlich mehr Gehalt jedes Jahr unendlich lange bekomme. Weil das würde ja bedeuten, irgendwo muss dieses zusätzliche Geld herkommen. Wenn kein neues Geld entsteht, können die Löhne nicht unendlich steigen. Im Gegenteil, sie würden wahrscheinlich in der Praxis sogar fallen, weil halt die Anzahl der Bevölkerung steigt. Das heißt, du hast halt am Anfang 100 Leute und irgendwann hast du 200 Leute. Und dann kriegst du halt quasi eine Unze Gold. Und wenn dann 200 Leute kriegt jeder nur noch eine halbe Unze Gold. Und das führt dann irgendwann dazu, dass die Löhne nominal immer weiter sinken, aber du natürlich deutlich mehr Produkte und Dienstleistungen mit diesem Geld immer weiter kaufen kannst. Aber wie kann es passieren, dass bei allen langfristig die Löhne steigen, wenn die Geldmenge sich nicht ausweitet?
Also sie weitet sich ja aus, weil zum Beispiel der Bäcker einen Kredit aufnimmt, um dann seine Tätigkeit anzufangen und dann dafür Leute einstellt, die davon bezahlt und dann sozusagen Profit macht. Und auch nochmal, wenn wir über Institutionen sprechen, alle Verträge, die wir abschließen, sind ja nominal. Also wenn du einen Kredit aufnimmst, ist der nominal. Wenn du ein Brötchen kaufst, ist es nominal. Wenn du einen Arbeitsvertrag hast, ist der nominal. Und gerade bei jetzt so langfristigen Verträgen, Immobilien, Kredite, Beschäftigung, also Lohnverträge, Arbeitsverträge, da hat man natürlich sozusagen, wenn die nominal ausgehandelt sind, aber es verändert sich was in der Wirtschaft, dann fangen Leute natürlich an, die nachzuverhandeln, um nominal das zu erhöhen, damit sie real wieder klarkommen oder real Verbesserungen haben. Und deshalb hat man eigentlich diese permanenten Aushandlungsprozesse und, sagen wir ja, kann man auch Ellbogenkämpfe nennen, natürlich um sozusagen die Stücke vom Kuchen. Jeder will real natürlich das meiste für sich haben. Und da ist an der Politik eben dafür zu sorgen, dass der Ausgleich so stattfindet, dass der Kuchen möglichst groß ist und dass sozusagen natürlich alle Parteien sich darauf einigen, dass ihr Stück vom Kuchen okay ist und gerechtfertigt ist und gerecht ist, weil, also es müssen, it takes two to tango, oder mit zwei müssen sich einigen, wenn einer sich nicht damit darauf einlässt und immer ein größeres Stück vom Kuchen fordert, dann muss der andere darauf reagieren und dann hat man eben Probleme, ja. Genau, und ich würde, also auch ganz, ganz grundsätzlich sind wir natürlich, bin ich total d'accord, dass Inflation überhaupt nichts Wünschenswertes ist. Also Inflation 1-2%, 3% geschenkt, alles gut. Aber alles, was darüber hinausgeht, eben zu vermeiden ist. Gerade Hyperinflation ist für eine Wirtschaft extrem schlecht, weil eben die Verträge dann alle nichts mehr wert sind. Was stiftet Chaos? Stiftet auch gesellschaftlich Chaos. Das ist alles zu verhindern. Gute Wirtschaftspolitik verhindert so eine Inflation, ja.
Ja, ich finde das interessant, weil meine Kritik so ein bisschen so an dieser Lohnpreisspirale ist ja so ein bisschen diese, wieder dieser Ursprungspunkt. Also wenn du sagst, die Leute wollen, also fordern mehr Gehalt, um ihre gestiegenen Kosten auszugleichen. So, das ist vielleicht kurzfristig gesehen richtig, aber es bringt dir halt nichts, wenn du, jeder will immer mehr Gehalt. Also es ist ja jetzt nichts was Neues, dass du sagst, okay, das ist vielleicht dringend, wenn du dass du mehr Gehalt bekommst, wenn jetzt deine Kosten auch gestiegen sind, dann ist es vielleicht dringender und du kämpfst mehr dafür vielleicht. Aber wenn du die Möglichkeit hast, wirst du immer versuchen, dein Einkommen zu erhöhen, egal in welcher Situation du bist, egal ob deine Kosten gestiegen sind oder nicht, sondern du hast immer einen Anreiz, dein Einkommen zu erhöhen und deine Kosten zu senken. Das heißt, du kannst dein Einkommen nur dann erhöhen, wenn Angebot und Nachfrage das zulassen. Also wenn zum Beispiel die Nachfrage nach dir steigt, weil du mehr gelernt hast, du bist wertvoller für die Wirtschaft, dann kannst du dein Einkommen erhöhen. Wenn aber deine Produktivität gleich bleibt, dann wird dein Einkommen, wenn kein neues Geld dazukommt, immer gleich bleiben. Sonst funktioniert es nicht, weil sonst hätte jemand anders weniger. Ja,
das außer, ist so ein bisschen so. Außer deine Produktivität ist nicht messbar und du kannst dich gut verkaufen oder deine Produktivität ist egal, weil das zum Beispiel eine Gewerkschaft aushandelt. Also überall da sind natürlich Prozesse, die sozusagen aus österreichischer Sicht gar nicht optimal sind, weil man gar nicht sozusagen auf die individuelle Produktivität runtergehen kann durch diese Institution und deswegen sozusagen gar nicht dahingehend optimieren, effizient sein kann, weil man Ineffizienzen sich leistet mit diesen Institutionen, mit nominal fixierten Verträgen, mit Gewerkschaften, mit sozusagen einem Staat, der eingreift. Also all das sind ja Sachen, die aus österreichischer Sicht, wenn ich es richtig verstehe, auf jeden Fall erstmal Ineffizienzen erzeugen. Manche mögen gerechtfertigt sein, manche nicht, aber ja.
Ja, also Ineffizienz auf jeden Fall. Ich meine, ob es jetzt optimal ist oder nicht, kommt immer auf die Alternativen an.
Genau.
Also musst du halt dann anschauen. Also wenn du sagst natürlich, vielleicht ist es nicht optimal, wenn du eine Gewerkschaft hast für alle, aber für die einzelnen Personen und so, das natürlich kannst du nicht so ganz klar. Aber natürlich ist aus Sicht, sage ich mal, von jemandem, der den freien Markt befürwortet, eine mehr individuelle und in kleineren Gruppen ausgeführte Verhandlung immer effizienter, weil du dann. Ja, und die Kritik ist auch, dass gerade bei Gewerkschaften es oft so ist, dass es eben kein freiwilliger Verbund ist, sondern oft auch teilweise Druck auf andere ausgeübt wird, um die dann hindert, zum Beispiel zum Arbeiten zu gehen und so weiter. Das ist so ein bisschen so die Kritik an der Gewerkschaft, aber das ist so ein bisschen so ein anderes Thema. Okay, super. Dann, dann denke ich, machen wir hier Schluss. Danke dir, Maurice, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde natürlich die Links zu deinem YouTube-Kanal, zum Buch und so weiter, werde ich natürlich in die Shownotes packen. Und ich hoffe, dass ich dich bald oder irgendwann in Zukunft nochmal begrüßen darf bei mir im Podcast.
Darfst du bestimmt. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich, also wir müssen uns jetzt auch mal gegenseitig hier loben dafür, dass jeder offen war für die gegenseitigen Argumente, weil das häufig leider sowohl mit dem Thema Corona nicht mehr so häufig der Fall ist in der Gesellschaft allgemein, aber gerade auch in der VWL und ich es grundsätzlich gut finde, dass sich auch verschiedene Denkschulen miteinander austauschen und versuchen, die Gegenseite zu verstehen. Das heißt, danke für die Einladung dafür und danke für deine Bereitschaft, das Buch zu lesen und dich damit sozusagen zu befassen. Hohe Wertschätzung dafür. Danke dir.
Ja, danke dir auch für das Buch. Wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, der sich mit den Argumenten mehr beschäftigen möchte oder sie widerlegen möchte, natürlich.
Ja.
Da habe ich auch einen Punkt. Okay, super. Danke dir, Maurice, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.